So voll war es hier noch nie, noch nicht mal an Weihnachten. Und wisst ihr was? Das finde ich richtig, richtig gut, weil das wichtigste christliche Fest, was wir feiern, ist nicht Weihnachten und ist auch nicht Ostern, sondern es ist die Taufe. Denn sowohl Weihnachten als auch Ostern bleiben völlig wirkungslos im persönlichen Leben, wenn wir uns nicht dafür entscheiden, daran zu glauben. Und das ist das Entscheidende, dass wir verstanden haben, an Weihnachten geht es nicht um Lebkuchen und um den Weihnachtsmann und an Ostern geht es nicht um die Schokohasen, sondern es hat eine tiefere Bedeutung. Geburt Jesu, Jesu Tod und seine Auferstehung. Und heute feiern wir, dass hier Menschen sitzen, die sagen, ja, ich glaube daran. So wie wir es in diesem Lied gesungen haben, dieses gesungene Glaubensbekenntnis. Ja, ich kann das alles glauben, was ich da gesungen habe. Und manchmal gibt es immer wieder, auch in unserem Leben als Christ, immer mal wieder so Punkte, wo die ein oder andere Zeile manchmal etwas schwierig ist, weil man es vielleicht so gerade nicht erlebt. Und dann gilt es zu sagen, ich stelle mich wieder drauf. Ich lese es wieder, ich singe es wieder und ich will wieder Wort für Wort, Zeile für Zeile wieder neu daran glauben, wieder neu als Bekenntnis aussprechen und wieder neu mehr und mehr erleben, dass es stimmt, was da drin steht. Und mich hat es so berührt, von euch zu hören, was ihr gesagt habt. So schade, dass man nicht noch viel mehr Zeit gehabt hätte. Ich hätte euch allen ganz 10 Minuten zugehört, dass man so richtig viel über euch erfährt, weil es mich jedes Mal berührt, wenn ich höre, wie Gott in das Leben von Menschen hineinkommt. So ganz persönlich. Und wir ganz persönlich an eurem Leben etwas verändert, an eurem Herzen etwas verändert. Und wenn Glaube praktisch wird. Und ihr alle habt eine Begegnung mit Jesus gehabt, mehrmals. Und es ist so stark. Und ihr werdet noch so viel Starkes mit Jesus erleben. Und heute Morgen, das ist euer Fest, was wir alle so zahlreich, wie wir erschienen sind, mit euch feiern wollen. Das ist euer Fest, wo es darum geht, um diese Beziehung von Jesus zu euch. Was ihr mit Jesus bis jetzt erlebt habt, wo ihr sagen könnt, Jesus, danke, dass du mich gefunden hast, dass du mich rausgeholt hast. Und danke, und dass wir eine starke Zukunft vor uns haben. Es geht um Begegnung mit Jesus. Und heute Morgen möchte ich auch mit einer Begegnung sprechen, die eine Person mit Jesus hatte. Und dieser Mann, das war ein Pharisäer. Und die Pharisäer, das war damals die geistliche Elite. Die religiösen Führer vom Volk waren das. Sie haben alle Gebote ganz genau eingehalten, haben darauf geachtet, dass sie ja nichts falsch machen. Sie haben ein frommes, ein richtig religiöses Leben geführt. Also eigentlich kann man sagen, wenn man sich das nur mal so sachlich anguckt, das war gut, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Die haben keine Fehler gemacht, sie haben alles strikt eingehalten, wirklich ein absolut vorbildliches Leben. Und sie haben ihren Glauben aber öffentlich ausgelebt. Und das ist jetzt auch nichts Schlechtes. Weil Leute nicht sagen, ja, ich gehe da sonntags in diese Gemeinde, aber eigentlich ist mir das recht, wenn es nicht so viele mitkriegen. Sondern es ist gut, seinen Glauben öffentlich zu leben. Wenn die Schulkameraden, die vom Karate oder vom wo auch immer, wenn die wissen, Mensch, da ist ein Christ und dass der da ist, das hat hier Auswirkungen, das verändert dieses Umfeld. Das führt dazu, dass es die Atmosphäre bestimmt. Hey, ich war in einer christlichen Buchhandlung und ich bin durch die Tür getreten und ich habe gleich gemerkt, hier drin ist so eine gute Atmosphäre. So, und das macht so viel aus, wenn Menschen sind, die an Jesus glauben, weil sie das Umfeld prägen, weil sie Licht und Salz sind, sagt die Bibel. Und das ist an sich was völlig Gutes. Aber das Problem an den Pharisäern war, dass sie das zur Schau gestellt haben, um anderen zu gefallen. Es ging ihnen nicht um Gott und um ihren Glauben, es ging ihnen um sich, es ging ihnen um ihr Ansehen. Und das Hauptproblem war, dass ihnen die Liebe fehlte, dass ihnen diese innige Beziehung zu Jesus fehlte. Und Jesus, er hat sie oft ermahnt. Diese Leute, die eigentlich religiös, fromm, alles richtig gemacht haben, die hat Jesus ständig ermahnt. Und ich glaube, nicht deswegen, weil sie so viel richtig gemacht haben. Also ein Beispiel, Jesus sagt zum Beispiel, wenn ihr betet, dann macht das nicht, wie es die Pharisäer machen. Also da hat er ihnen voll eine vor den Latz geknallt, gell? Denn die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, damit, warum machen sie das? Damit jeder sie sehen kann und sieht, was für ein frommes Leben sie führen. Ich aber sage euch, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerchen, also an einen Ort, an dem du alleine bist. Und dann sag Gott das, was du wirklich auf deinem Herzen hast. Das drückt es so schön aus, das zeigt genau das, worum es geht. Es geht nicht um ein frommes, religiöses Leben, dass man in den Gottesdienst geht und dass man die Gebote einhält. Es geht um diese Herzensbeziehung zu Gott. Dass ihr sagen könnt, Jesus, das ist mein Freund. Und wenn ich mit ihm bete, dann ist das Reden, so wie ein Freund zu einem Freund spricht. Dann muss ich da keine fromme, religiöse Worte gebrauchen, sondern, wie man Schwäbisch sagt, so wie der Schnabel gewachsen ist, so kann ich mit Jesus schwätzen. So, das ist ein befreundeter Pastor von mir, hat immer gesagt über sein Gebetsleben, er hat immer gebetet, er wollte immer eine Schwedin als Frau, hat dann halt eine Schwäbin gekriegt. Wahrscheinlich hat er halt, Schwedin. Ich meine, so wie er halt mit ihm geschwätzt hat, hat es Gott halt so verstanden. Aber es ist eigentlich eine nette Anekdote, weil es zeigt, es geht nicht um irgendwelche Formulierungen. Manche tun sich schwer, gerade hier merke ich das im süddeutschen Raum, mit Gebet, weil man denkt, Gebet muss so und so sein. Nein, Gebet heißt, mein Herz verbindet sich mit dem Herz von Jesus. Und es bedeutet Beziehung. Und ich möchte heute über den Pharisäer Nikodemus sprechen. Nikodemus, er war auch einer dieser Pharisäer, er gehört auch dazu, aber er verändert sich, er verändert sein Herz. Es war der einzige hohe Pharisäer, der sich so verändert hat durch die Begegnung mit Jesus und der dann viel, viel gemacht hat. Das können wir heute gar nicht alles angucken. Wir lesen von ihm in Johannes Kapitel 3. Wir werden es dann nach und nach, werden wir ein paar Verse gemeinsam angucken. Und Nikodemus, wenn wir ihn betrachten, was die Bibel über uns sagt, dann sehen wir, das war ein Mann, der war mit aufrichtigem Herzen auf der Suche nach Gott. Er hatte eine Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen. Und er hat den ganzen Tag, von früh bis spät, hat er die Schriften studiert und hat nachgeguckt, ob das stimmt, was da steht, ob sich's auch wirklich so verhält. Und er hat versucht, die Wahrheit da drin zu finden. Er hat viele Diskussionen geführt mit anderen Geistlichen, mit anderen Pharisäern, aber irgendwie hat ihn das nicht wirklich weitergebracht. Es ging bis zum gewissen Punkt und dann ging es nicht weiter. Und dann hört er auf einmal von diesem Jesus. Und zunächst hört er, was die Leute über diesen Jesus erzählen. Und er ist berührt davon, weil er merkt, Mensch, dieser Jesus, er ist anders. Der spricht nicht so wie die Schriftgelehrten, sondern der redet wie jemand, der echte Vollmacht hat. Der redet wie jemand, der wirklich was zu sagen hat. Nicht frommes Blabla, was mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit dem gar nichts zu tun hat. Wenn der was redet, das berührt mich, das trifft mich, das trifft mich in meinem Herzen und ich kann es in meinem Leben praktisch umsetzen. Deswegen hat Jesus also viel in Gleichnissen gesprochen, die man damals voll verstanden hat. Heute müssen wir mal das ein oder andere übersetzen, weil es nicht mehr unsere Lebenswelt ist. Aber er hat das in die Welt der Menschen hineingesprochen, dass sie ihn verstehen. Und Nikodemus, er wurde neugierig auf Jesus. Am Anfang lesen wir, dass er angezogen war von den Worten Jesu, von seiner Vollmacht, wie er gesprochen hat, aber auch von den Wundern. Auch das, dass Jesus Wunder getan hat, dass er Menschen geheilt hat, dass er nicht nur geredet hat, sondern dass das, was er gesagt hat, dass es auch wahr geworden ist, dass es gestimmt hat, dass es funktioniert hat. Und davon ist Nikodemus angezogen worden. Er war neugierig nach Jesus. Er wollte Jesus sehen, er wollte ihn treffen. Und dann gab es endlich das Treffen zwischen ihm und Jesus. Und man spricht dann, in der Kinderstunde heißt es immer, Geheimtreffen bei Nacht und so. Man macht das dann immer so, wie man es dann darstellt, nächtliches Geheimtreffen und so. Man stellt es dann so dar, wie Nikodemus so rausschleicht, so ein bisschen wie wenn man, kennt es vielleicht noch früher, wenn ich dann als kleiner Junge dann abends aufgewacht bin und so. Ich bin immer irgendwie ins Bett meiner Mutter immer geschlichen, weil unsere Kinder machen das, ne? Die stehen auf und die rennen so uns ins Bett. Aber wenn ich wusste, wenn meine Mutter mich zu früh hört, dann sagt sie, nein, bleib in deinem Bett. Aber wenn ich unter der Decke war und rangekuschelt und so, dann wird sie nichts mehr sagen. Dann war's so. Dann hat sie mich auch nicht mehr weggeschickt. Deswegen habe ich versucht, so leise wie möglich hinzuschleichen. Wenn ich dort war, war ich dort. Und man stellt sich das ein bisschen so vor, bei Nikodemus, man so in der Kinderstunde behandelt, so wie er sich da heimlich rausschleicht, dass kein anderer Pharisäer ihn sieht und dieses heimliche Treffen mit Jesus, dass keiner mitkriegt, dass er mit Jesus spricht. Vielleicht war das anteilig so, wir wissen es nicht genau. Aber was auch ganz interessant war, so diese tiefen theologischen Gespräche, die hat man damals immer in der Nacht geführt. Die hast du tags, wenn es heiß war, in der Hitze, hast du diese Gespräche nicht führen können, sondern die wichtigen Gespräche hat man in der Nacht geführt, wo es kühl war, wo es angenehm war, wo man aufmerksamer sein konnte, wo man richtig reden konnte. Also auch das war eigentlich nicht untypisch, dass man das nachts irgendwie gesucht hat, die Gespräche, die wirklich wichtig waren. Und dann trifft er Jesus und er ist gespannt, was wird Jesus mir sagen? Was wird er für Worte an mich richten? Und dann sagt Jesus, ich aber versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er denkt, hä? Was ist denn das jetzt? Ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn ein erwachsener Mann wie ich zurück in den Leib der Mutter und wieder neu geboren werden? Das geht doch nicht. Und Jesus erwidert dann, ich sag dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und aus Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Und dieser weise Schriftgelehrte, er versteht es immer noch nicht. Er kann das nicht einordnen, er weiß nicht, was Jesus damit meint. Und Jesus sagt, ich wundere mich, also der Originallaut ist, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht, sagt Jesus zu ihm. Du hast so viele Schriften studiert, du hast so viel erlebt, du hast so weise und trotzdem weißt du das nicht. Nikodemus, weißt du denn nicht, dein Leben, es kann nochmal beginnen. Egal was war bis zu diesem Tag, egal was war bis hierhin, egal was du erlebt hast, dein Leben kann nochmal beginnen. Und es bedeutet, da komme ich gleich noch drauf, das, was hinter dir liegt, was dich belastet, seien es Wunden, seien es Schmerzen, Verletzungen im Herzen, Sünde, Dinge, die du falsch gemacht hast. Wir ziehen hier einen Strich, wir säufen das nachher im Taufwasser. So. Und ich kann euch schon mal sagen, so warm war die Lauchhaut noch nie. Also, das ist, habt ihr heute ein gutes Los gezogen. Eigentlich fühlt es sich heute von der Wassertemperatur nicht nach Sterben an. Ich habe mir heute Morgen überlegt, ob ich noch ein bisschen kaltes Wasser dazu kippen soll. Habe es dann aber doch gelassen. Euer Wohl liegt mir ja am Herzen. Vielleicht lassen wir euch dann nachher ein bisschen länger unten, damit es sich dann ausgleicht. Aber wir holen euch wieder hoch. Darum geht's. Und Jesus sagt es Nikodemus, es gibt diesen Schnitt, es gibt dieses neue Leben. Und das sagt er ihm, einem Mann, der so viel erlebt hat, der so um die 60 Jahre gewesen sein muss. Der hat so viel erlebt, aber er sagt hier, wahres, echtes, erfüllendes Leben habe ich noch nicht gefunden. Ich habe viel probiert, ich habe viel gemacht, aber dieses wahre, echte, erfüllende Leben habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich mein Leben irgendwie verwirkt. Und diesem Mann sagt Jesus, dein Leben kann neu beginnen. Durch die Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Was meint Jesus damit mit Wasser und Geist? Man kann hier sehr schnell sagen, ja klar, Wasser, das steht für die Taufe. Jein. Wir können das sehr schön auf die Taufe übertragen. Das ist theologisch nicht falsch, das ist okay. Aber Wasser steht hier in erster Linie für Reinigung, für Abwaschung von Schuld und Sünde. Es steht also für diese freimachende Vergebung, die neues Leben bewirkt. Dafür steht es. Und Schuld und Sünde ist ein altes Wort, mit dem wir heutzutage nimmer viel anfangen können. Und Schuld und Sünde bedeutet eigentlich, wenn man es direkt übersetzen würde, Zielverfehlung. Ich habe ein Ziel und ich habe dieses Ziel verfehlt, ich habe dieses Ziel nicht erreicht. Heutzutage sagen ja manche, wenn sie ein Stück Kuchen zu viel gegessen haben, ich habe gesündigt, gibt es so manche so als Ausspruch so, das hätte ich jetzt nicht tun sollen und so. Und es ist gar nicht so Falsch, weil wenn mein Ziel ist, 20 Kilo abzunehmen, dann ist es Sünde, ein Stück Kuchen zu essen, weil es dann nicht dazu beiträgt, mein Ziel zu erreichen, sondern es führt dazu, dass ich mein Ziel verfehle. Ja? Also wir können jetzt natürlich heute sagen, der Pastor hat gesagt, es ist Sünde, ein Stück Kuchen zu essen. Wir essen nachher trotzdem, okay? Es kommt darauf an, welches Ziel du hast, okay? Es gibt ja auch Sportler, die das Ziel haben, zuzulegen, für die wäre es keine Sünde, ja? Also ihr versteht das Beispiel, es geht nur darum, um Zielverfehlung zu erklären. Das kommt auf dein Ziel drauf an. Sünde bedeutet, du tust etwas, was nicht dazu beiträgt, dein Ziel zu erreichen. Und was müsste jetzt jemand machen, um mir zu helfen, wenn das mein Ziel wäre, diese 20 Kilo? Und was müsste jemand machen, um mir zu helfen, dieses Ziel zu erreichen? Er müsste mir das Stück Kuchen wegnehmen. Und genau das ist das, was Jesus getan hat. Er nimmt die Schuld weg. Er nimmt die Sünde uns weg. In Johannes, und das ist genau das, was Wiedergeburt meint, ein Abwaschen, ein Wegnehmen dieser Schuld. Ich möchte jetzt ein paar Verse lesen aus Johannes 3, ab Vers 15, da haben wir auch eine Folie. Und da heißt es, der Menschensohn muss, also das ist auch immer noch im Gespräch von Jesus und Nikodemus. Und da sagt jetzt Jesus zu Nikodemus, der Menschensohn muss an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, den so viele kennen, aber wo gar nicht alle wissen, dass dieser Vers eigentlich in diesem Dialog zwischen Jesus und Nikodemus eingebettet ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn man keinen Bibelvers sonst auswendig kann, das wäre vielleicht ein Ziel für Crossover noch, Johannes 3,16, wenigstens diesen, wenn es mehr sind, ist es besser, aber wenigstens diesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern hat das ewige Leben. Das sagt er zu Nikodemus. Und dann heißt es weiter, Gott sandte seinen Sohn nicht in diese Welt, um diese Welt zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott ist nicht derjenige, der Jesus ist gekommen, um uns zu verurteilen. Da könnte man eine ganze Predigt füllen. Das kann ich jetzt heute nicht machen. Aber das ist nicht sein Herz. Gericht, Urteil, Verurteilung, sondern sein Herz ist die Welt durch seinen Sohn zu retten. Das ist sein Herz. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist verurteilt. In dieser ist schon verurteilt. In dieser Stelle kommt deutlich heraus, auch dass die Taufe nichts Heilsentscheidendes ist. Entscheidend ist nicht die Taufe, sondern entscheidend ist der Glaube. Der Glaube daran, dass ich sagen kann, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass ich dadurch Vergebung habe und dass alles, was ich falsch gemacht habe, weg ist, dass alles abgewaschen ist. Das ist heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist allein der Glaube an Jesus Christus. Er ist derjenige, niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus. Der Glaube an ihn ist entscheidend. Und ihr lasst euch heute taufen, weil ihr genau das erlebt habt, weil ihr das verstanden habt. Das kam in euren kurzen Zeugnissen raus, was ihr gesagt habt. Und Taufe ist sozusagen eine Symbolik, ein Bekenntnis, ein Bezeugnis all dessen, was schon passiert ist. Ihr habt diese Entscheidung für Jesus getroffen, sonst wird man euch heute nicht taufen. Und wenn heute jemand hier schon sagt, oh, das berührt mein Herz und ich will mich auch taufen lassen. Ja klar, ich taufe dich mit. Wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen und ich glaube daran. Und wenn das der Punkt klar ist, dann brauchst du kein langes Taufseminar. Wenn der Punkt klar ist, dann auf geht's, ab ins Becken. Also noch nicht, aber gleich. Aber ich meine jetzt ja, so ein bisschen, was ich noch sagen. Aber wir feiern heute das, dass das bei euch schon passiert ist. Es ist schon vollzogen. Der Herrschaftswechsel, Jesus ist der Herr über euer Leben. Ihr habt euch für Jesus entschieden, das ist schon passiert und heute durch die Taufe, wie du gesagt hast, hat mir gefallen, da kommt der Stempel drauf, so diese Versiegelung und heute wird es amtlich, heute wird es bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. das machen wir heute gemeinsam. Wir hatten mal ein Waschmittel gehabt und auf diesem Waschmittel war ein Schriftzug drauf. Da stand ausgezeichnete Fleckentfernung schon bei der ersten Wäsche. Das klingt wirklich fantastisch. So, ja, dann kaufe ich's. Nicht die Konkurrenz, wo das nicht, wo ich vielleicht dreimal waschen muss oder wo das nicht draufsteht. Aber das, was Jesus hier anbietet, ist was ganz anderes. Das ist keine Fleckentfernung, sondern er sagt, weg mit dem Alten. Ich gebe dir ein neues. Schmeiß das alte Ding weg. Du kriegst ein ganz, ganz neues Gewand. Keine Fleckentfernung. Die alte, die sündige Natur, sie wird nicht nur abgewaschen, so oberflächlich versucht, die Flecken rauszuschrubben, sondern sie wird ersäuft. Der alte Mensch wird ersäuft. Wir sagen später, wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesu, aber zum neuen Leben. Und es wird durch die Symbolik von Untertauchen, wird es so schön nochmal verdeutlicht. Die alte Natur wird ersäuft und der neue Mensch kommt nach oben. Also, wir lassen keinen unten. Und das ist dann das neue Leben. Und wie gesagt, bei der Temperatur, ich habe auf dem Royal Ranger Camp, wenn du da morgens duschen gehst, das ist nicht nur kalt, das ist eisig. Und dann duschst du irgendwie neben zwei, drei Leuten, die du nicht kennst und so. Und da gibt es dann, habe ich einen neben mir gehabt, der gesagt hat, das ist der Tod, diese Dusche. Da habe ich gesagt, nein, das ist neues Leben. Du wirst sehen, du profitierst den ganzen Tag davon. Dein Blut kommt so in die Wallung, du bist den ganzen Tag fit auf dem Camp. Du wirst sehen, du musst das anders betrachten. Durch die Lauheit kommt das manchmal mehr zum Ausdruck. Aber solange ihr die Symbolik versteht, ist alles okay. Wir möchten noch Römer 6 noch betrachten. Denn da kommt es nochmal so richtig stark raus, was die Bedeutung ist. Römer 6 ab Vers 4, da haben wir auch eine Folie. Genau, super. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Wenn es nur tot wäre, es braucht beides, es braucht neues Leben. Sonst wäre es irgendwie komisch. Jo, wir dürfen alle mit Jesus sterben. Aber Jesus ist auferstanden und er sagt, jeder, der an mich glaubt, wird leben und wird auch diese Auferstehung haben. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. So schön, dass wir es vorher nochmal gesungen haben, weil genau das ist die Essenz heute von der Predigt und von allem. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und ihr lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Die Sünde, sie hat die Macht über euch verloren. Wow, was für ein Text, was da alles drinsteckt, was da alles zum Ausdruck gebracht wird. Und das wurde von Apostel Paulus geschrieben. Und früher hat er sich ja noch Saulus genannt. Und er hat Christen verfolgt. Er hat Menschen getötet, die an Jesus geglaubt haben. Und dann hat er diese Begegnung mit Jesus, der ihm erscheint, der vor ihm steht und sagt, warum verfolgst du mich? Und diese Begegnung mit Jesus hat alles verändert. Und er wird von Saulus zum Paulus und er ändert seine Richtung 180 Grad und er führt ein anderes Leben. Und wenn wir jetzt lesen im Römer, ich glaube, Paulus hat es verstanden, was es bedeutet. Mein alter Mensch ist tot und ich bin ein neuer Mensch. Das ist so wichtig, nicht nur Fleckentfernung, sondern Neuschöpfung. Er konnte sagen, Saulus ist tot, es lebe Paulus. So. Und es ist so ein bisschen wie, Gandalf, so wer es kennt, vor König Theoden steht und sagt, so, ich bin nicht mehr Gandalf der Graue, und sich das Gewand wegschmeißt und sagt, ich bin Gandalf der Weiße. Mir gefällt dieses Bild so schön, weil es gibt kein Grau mehr, sondern heute geht es um Weiß. So, Schuld besiegt, da ist nichts mehr drauf, sondern weißer als der Schnee, so heißt es auch in dem Lied. Komplett weiß. Oder man kann auch dieses Beispiel nehmen von der Raupe und vom Schmetterling. Die Raupe, die sich dann in den Schmetterling verändert. Wenn die Raupe eine Persönlichkeit hätte, dann wäre es danach als Schmetterling noch die gleiche Persönlichkeit. Aber sonst wäre alles anders. Also das Wesen verändert sich, die Kreatur verändert sich, die Veränderung des Wesens, Veränderung der Natur, der Kreatur. Das kann man auch so eine Raupe so schön sehen. So, erst eine Raupe, die nur kriechen kann und so weiter. Danach, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Also danach hat sich was verändert. Und das meint die Bibel, wenn sie von dieser Neuschöpfung spricht. Und da, wo ihr in eurer Vergangenheit Schlechtes erlebt habt, aufgrund von Verletzungen, die andere Menschen euch zugefügt haben, da, wo euer Herz belastet ist, da möchte Jesus euch ein neues Herz heute schenken. Und da, wo er sagt, Mensch, da habe ich selber auch Dinge verbockt, da habe ich nicht gut gehandelt, da habe ich andere verletzt, da habe ich Dinge getan, die nicht gut für mein Leben waren. Auch da, sagt Gott, das wird alles ersäuft. Neuschöpfung. Und heute ist es weg und ihr habt dieses neue Leben. In Psalm 147, Vers 3 heißt es so schön, er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind, und er verbindet ihre Wunden. Das ist das, was Gott tut. Ein neues Herz schenkt er. Wir lesen es auch in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das drückt es auch nochmal so schön aus, diese Veränderung. Und die Sünde, sie herrscht nicht mehr über euch. Alte Fehlschläge müssen euch nicht mehr verfolgen und sie müssen euch nicht mehr quälen. Ja, die Sünde gibt's noch. Wir können immer noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr, weil wir nicht mehr von der Macht der Sünde unterjocht und gequält werden. Das ist so wie, wo Jesus Petrus die Füße wäscht, ne? Und er dann sagt, nee, mach das nicht, das kannst du nicht machen. Und so, doch, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Und Petrus sagt, dann wasch mich ganz komplett mit allem drum und dran. Und dann sagt, du, wer frisch gebadet hat, der ist sauber. Dem muss man nur noch die Füße waschen. Und genau das meint es. Ihr seid heute frisch gebadet, ihr seid sauber. Und wenn es wieder vorkommt, dass Sünde da ist, das kommt wieder vor, muss ich euch leider enttäuschen. Weil die Sünde in dieser Welt ist. Aber dann dürft ihr euch zurückerinnern an diesen Tag eurer Taufe. Das ist dann so, wie wenn man nur die Füße dreckig werden, wie wenn nur die Füße nochmal gewaschen werden müssen, weil alles andere ist gewaschen, alles andere ist rein. Und mir gefällt es so, wenn man sich diesen Martin-Luther-Film anguckt, wo der Luther, also der Schauspieler, dann sagt, und wenn der Teufel vor euch steht und wenn er euch anklagen will und wenn er euch eure Sünde vorwirft, dann sagt ihm das eine, ja, das stimmt, dass ich unwürdig bin. Ja, das stimmt, dass ich ein sündiger Mensch bin. Aber da ist einer, der für mich gezahlt hat am Kreuz. Und sein Name ist Jesus Christus. Und deswegen hast du kein Recht mehr an mir und an meinem Leben, weil alles vergeben ist. Und daran dürft ihr euch erinnern, jeden Tag, wenn der Teufel euch zeigt, ja, jetzt hast du dich taufen lassen, guck mal, zwei Tage später machst du wieder das. Ja, toll, das ist ja nicht ernst gewesen. Sag ich, dann ersäuft den Teufel. So. Er muss verschwinden, er muss von euch loslassen, denn Jesus hat für euch gezahlt. Jesus hat für euch gezahlt. Gott schenkt diesen Neuanfang und das kann man nur geschenkt bekommen. So, ein allerletzter Aspekt, ganz, ganz, ganz schnell, weil ein Punkt noch fehlen würde. Jesus sagt hier, Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Was meint nun der Heilige Geist? Klar, was heißt Geist, ist der Heilige Geist, das ist der, der mitwirkt. Der Heilige Geist, er zeigt uns überhaupt erst, ich brauche Jesus. Alleine schnallen wir das nicht. Der Heilige Geist muss in uns wirken und zeigen, ja, ich brauche Jesus. Ich möchte ihm mein Leben geben. Und der Heilige Geist, er bewirkt die Wiedergeburt. Er bewirkt diese Umkehr. Und das habt ihr alles erlebt. Aber der Heilige Geist, der möchte noch mehr tun als das. Er möchte euch führen. Er möchte euch leiten. Er möchte durch seine Stimme in euer Leben hineinsprechen. Die Gaben des Geistes, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, was es da alles gibt, die wunderbaren Geschenke, möchte er in eurem Leben freisetzen, dass ihr wieder aus diesem Werkzeugkoffer habt, mit dem ihr für jede Situation gerüstet seid. Das möchte der Heilige Geist tun. Er möchte euch ausfüllen und leiten. Wenn ich es erlebe, dass ich mich irgendwie so dreckig fühle, entweder weil ich selber was nicht hingekriegt habe, weil ich es nervlich mit meinen Kindern irgendwie nicht gepackt habe und dann wurde ich dann doch mal wieder lauter und denke ich so, sag mal, was ist denn da los? Warum kann ich dann mit besser jetzt umgehen? Oder wenn ich so viele Gespräche hatte, die so schwer waren und ich fühle mich da nachher, manchmal fühlt man sich nach so dreckig, dass man denkt, Mensch, ich brauche erstmal eine Dusche, weil da so viel an einem klebt irgendwie. Und dann gehe ich immer zu Jesus und sage, okay, ich komme zu dir und ich kipp das alles aus. Und ich mache mich ganz leer. Wenn ich ein Gefäß wäre, mach mich bitte ganz leer. Kipp alles weg, schütt alles aus. Aber das ist nur der eine Aspekt. Und dann komm und füll mich neu. Füll mich neu. Halt Einzug in mein Herz, in mein Leben, füll mich neu. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte uns neu füllen. Der Heilige Geist ist der Antrieb, der eine neue Ausrichtung das Leben schenkt. Er schließt das Wort Gottes auf, dass wir verstehen. Auf einmal verstehen wir, was wir da lesen. Vorher, weil ich kann damit nichts anfangen. Der Heilige Geist ist da, wir lesen und auf einmal verstehen wir das, weil der Heilige Geist uns das Wort aufschließt. Und er macht uns sensibel, seine Stimme zu hören. Und ich wünsche euch, dass ihr immer tiefer in den Heiligen Geist wirklich eintauchen könnt.